Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zu Episode 63 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache auf YouTube, Spotify und Podcast.de mit Social Media Präsenzen auf Blue Sky und Instagram. Info für Spotify-User. Auf Spotify findet ihr die neuesten Episoden. Für alle Episoden seit Beginn verweise ich auf Podcast.de und YouTube.
Das Thema dieser Episode.
Stell dir vor, die deutsche Flotte liegt untätig vor Anker. 74 Kriegsschiffe festgesetzt in einer einsamen Bucht im Norden Schottlands. Über ihnen kreisen die Möwen, unter ihnen wartet das kalte Grab der Nordsee. Es ist der 21. Juni 1919. Während in Versailles über das Schicksal der Welt verhandelt wird, fällt in der Bucht von Scapa Flow eine einsame Entscheidung. Ein Signal weht im Wind, Paragraf 11 bestätigen. Es ist der Befehl zur Selbstversenkung. In dieser Folge tauchen wir ab zu den stählernen Skeletten der kaiserlichen Hochseeflotte. Wir sprechen über Ehre, Verzweiflung und den Tag, an dem die deutsche Marine lieber unterging, als sich zu ergeben.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine.
Die verwendeten Quellen.
Buch 1. Friedrich Ruge, Scapa Flow 1919, das Ende der deutschen Flotte. Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg, Hamburg 1969. Ruge ist nicht nur Autor, sondern auch Augenzeuge. Er war damals als junger Leutnant zur See Kommandant eines Torpedobootes in Scapa Flow. Buch 2, Nicolas Volz und wir verrosten im Hafen. Deutschland, Großbritannien und der Krieg zur See 1914-18, Deutscher Taschenbuchverlag, München 2013. Der Waffenstillstand vom 11. November 1918 beendete den Ersten Weltkrieg. Deutschland musste danach massiv abrüsten und wurde zu einer drittklassigen Militärmacht herabgestuft. Einen besonderen Schwerpunkt legten die Alliierten dabei auf die Flotte, die im Kaiserreich stark vergrößert worden war. Die U-Boote, die speziell Großbritannien im Krieg das Leben schwer gemacht hatten, mussten vollständig und ohne Hoffnung auf Rückkehr an die Alliierten abgetreten werden. Aber was mit der Überseeflotte passieren sollte, war umstritten. Die USA schlugen schließlich vor, diese in einem Hafen zu internieren, bis eine Entscheidung getroffen wurde. Da sich kein neutrales Land anbot, die deutsche Flotte zu beherbergen, sollte die Flotte ins schottische Scapa Flow gefahren werden und nur von minimalen deutschen Besatzungen bemannt bleiben. Dies kam den Briten sehr entgegen. So heißt es im Buch 2 auf Seite 257.
Für die Royal Navy war es von größter Bedeutung, die deutschen Schiffe nicht, wie ursprünglich geplant, in einem neutralen Hafen interniert sehen zu müssen, sondern sie, wie von Admiral Beatty gefordert, als augenfälligen Beweis für die Überlegenheit der englischen Seemacht in eigenen Gewahrsam nehmen zu können. Dabei steckte in dem Bestreben, die Internierung der Schiffe für die deutsche Seite so erniedrigend wie möglich zu inszenieren, der gleiche Versuch einer nachträglichen Sinnkonstruktion wie in dem deutschen Plan der letzten Fahrt.
So einfach waren die Schiffe aber nicht zu überführen. Man darf nicht vergessen, dass in Deutschland im November 1918 eine Revolution am Laufen war, die gerade durch meuternde Matrosen ausgelöst worden war. Die Offiziere wagten sich kaum auf ihre Schiffe und die Matrosen wollten, simpel gesagt, Revolution machen und nicht ihre Schiffe seetüchtig machen und in die Internierungsgefangenschaft fahren. Friedrich Ruge beschreibt, was die Offiziere damals von den roten Soldatenräten hielten. Auf Seite 55 in Buch 1 bezeichnet er das, was die Räte damals produzierten, als eine Mischung aus Wichtigtuerei, Frechheit, Angst, Weltfremdheit und uferlosem Weltbeglückertum. Damit konnten die Alliierten aber nichts anfangen. Sie forderten, dass die Flotte am 18. November auslaufen sollte. Andernfalls drohten sie mit der Besetzung von Helgoland und der Beschießung und Besetzung der Hafenstädte. Angesichts dieser Drohungen schwenkte die sozialistische USPD, damals Teil der Revolutionsregierung, um und sogar die Soldatenräte bekamen es mit der Angst zu tun. In einem Aufruf appellierten sie an das Pflichtbewusstsein der Matrosen. Sie müssten jetzt diese Aufgabe erfüllen, um ihrem Vaterland zu dienen und die Chance zu bewahren, diese Flotte nach einem Waffenstillstand zurückzuerhalten. Die Regierung veröffentlichte einen ähnlich gehaltenen Aufruf, bei dem vor allem betont wurde, dass die Soldatenräte die Offiziere zu unterstützen hätten und Disziplin und militärische Ordnung aufrechtzuerhalten seien. Man kann sich vorstellen, wie schlimm die Situation sein muss, wenn eine Regierung dies in einem Aufruf betonen muss. Die Arbeiten konnten schließlich beginnen. Offiziere und Mannschaften rauften sich mehr schlecht als recht zusammen und die Fristen der Alliierten wurden halbwegs eingehalten. Auf den kleinen Schiffen war die Lage im Allgemeinen besser als auf den großen, da man sich einfach besser kannte und mehr Berührungspunkte hatte. Ruge beschreibt auf Seite 60 die Situation der damaligen Tage.
Bei uns, den Torpedobooten, fassten die Männer bei den Arbeiten willig zu. Dagegen herrschten besonders auf einigen großen Schiffen wüste Zustände. Die Besatzungen hörten sich revolutionäre Reden an, statt zu arbeiten, trugen ihre roten Kokarden und Abzeichen in der Stadt spazieren, lehnten die Offiziere ab oder machten ihnen das Dasein so schwer, dass sie sich gezwungen sahen, an Land zu ziehen. Viele Besatzungsangehörige fuhren nach Hause, mit oder ohne Entlassungspapiere. Es war ein Wunder, dass die Schiffe dann vollzählig und einigermaßen pünktlich zur Stelle waren.
Im ersten Schritt wurden 176 U-Boote der kaiserlichen Flotte an die Alliierten übergeben. Hier war von vornherein klar, dass die Deutschen sie nie zurückerhalten würden. Als Chef der Hochseeflotte hätte eigentlich Admiral Hipper die Aufgabe gehabt, die Schiffe in die Internierung zu führen. Er weigerte sich jedoch. Konteradmiral Ludwig von Reuter betrachtete diese Aufgabe als notwendig fürs Vaterland und unterdrückte daher seine persönlichen Gefühle. Insgesamt 70 deutsche Überwasserschiffe wurden sofort überführt, 4 weitere folgten später. Im Einzelnen waren dies alle Schlachtschiffe der Kaiser-, König- und Bayern-Klasse, 5 Schlachtkreuzer, 8 leichte Kreuzer, 50 Zerstörer bzw. Torpedoboote. Als die Schiffe in Scapa Flow eintrafen, wurde ihnen dort eröffnet, dass sie hier und nicht in einem neutralen Hafen interniert würden. Das Begrüßungskomitee bestand aus der versammelten Grand Fleet. 370 kampfbereite Schiffe und 90.000 Soldaten. Admiral von Reuter protestierte gegen die Internierung in einem britischen Hafen, musste aber nachgeben. Hier begann sich jedoch ein Eindruck bei den Deutschen zu entwickeln, der sich im Laufe der Zeit verfestigte. Die Briten forderten die buchstabengetreue Erfüllung der Internierungsbedingungen von den Deutschen, gingen mit ihren eigenen Pflichten jedoch recht lax um. Die Briten gingen mit den Deutschen anfangs recht harsch um. Hier muss man verstehen, dass nicht nur die deutsche Marine frustriert war über den Kriegsverlauf. Auch die Grand Fleet hatte den Großteil des Krieges nicht gekämpft, sondern in den Häfen gelegen. Und bei der einen großen Gelegenheit zum Sieg, Skagerrak, hatte die Grand Fleet keinen Sieg errungen. Die deutschen Offiziere hatten den Eindruck, dass sich die Briten an ihnen abarbeiteten, um einen Minderwertigkeitskomplex zu besiegen. Nach dem Ankern wurden die Schiffe inspiziert. Es durfte nur eine kleine Mannschaft zurückbleiben. 200 Mann auf den Schlachtkreuzern, 175 Mann auf den Schlachtschiffen, 60 Mann auf den Kreuzern und 20 Mann auf den Torpedobooten. Das war gerade so ausreichend, um eine minimale Fahrbereitschaft zu ermöglichen, aber definitiv keinerlei Kampfbereitschaft. Da die Schiffe entwaffnet waren, stellte sich diese Frage aber auch nicht. Ursprünglich rechneten die Besatzungen nur mit einer kurzen Internierungszeit. Erneut gab es die Hoffnung, dass man an Weihnachten wieder zu Hause sein würde. Wohlgemerkt, die Internierung startete Ende November 1918. Sehr schnell begannen gewisse Schikanen der Engländer, die bei einer normalen Internierung eigentlich so nicht hätten passieren dürfen. Der Postverkehr mit Deutschland wurde zensiert, außerdem wurde der Schiff-zu-Schiff-Verkehr auf das absolut dienstlich Notwendige reduziert. Zudem war Landgang verboten. Die deutschen Besatzungen waren damit quasi Gefangene auf ihren Schiffen. Und während man auf Schlachtschiffen eventuell noch ein wenig Bewegungsraum hatte, war dies auf den Torpedobooten definitiv nicht der Fall. Außerdem musste die Verpflegung der Mannschaften per Transportschiff aus Deutschland erfolgen. Aufgrund der fortgesetzten Seeblockade erwies sich das jedoch als schwierig und es herrschte Mangelernährung an Bord. Der Vorschlag, Lebensmittel aus Großbritannien zu kaufen, wurde abgelehnt. Die Isolierung führte schnell zu Langeweile, speziell während des langen, dunklen Winters und aufgrund der tristen Umgebung. Da die deutschen Schiffe zudem aufgrund knappen Brennstoffes ihre Hauptkessel nicht dauerhaft laufen lassen konnten, wurde es schnell sehr kalt an Bord und der Strom wurde knapp. Auch hier waren die Engländer keine Hilfe. Die deutschen Offiziere hatten permanent die Sorge, dass die Engländer die Schiffe vorschnell besetzen würden und bemühten sich daher, so zurückhaltend und vorsichtig zu agieren wie möglich. Die Hoffnung war, dass man wenigstens ein paar der Schiffe zurück nach Deutschland würde fahren können. Die Soldatenräte erwiesen sich hier als nicht hilfreich. Während diese in Deutschland langsam zurückgedrängt wurden, blieb die Stimmung vom November 1918 auf den Schiffen quasi eingefroren und hielt während der ganzen Internierung an. Admiral von Reuter bemühte sich, die schwierigsten Seeleute nach und nach zurück nach Deutschland zu schicken, um die Kontrolle über die Schiffe wieder zu erlangen. Trotzdem war er gezwungen, auf den leichten Kreuzer Emden umzuziehen, nachdem die Situation auf dem Schlachtschiff Friedrich der Große für ihn persönlich untragbar geworden war. Konspirative Funksignale zwischen den Soldatenräten und Stellen in Deutschland sorgten auch schließlich dafür, dass die Engländer die Funkgeräte aus den deutschen Schiffen ausbauten. Die einzige Verbindung zur Außenwelt waren nun mehrere Tage alte englische Zeitungen, die die Mannschaften regelmäßig erhielten. Und dort lasen sie Dinge wie dieser Beitrag aus der Zeitung Globe, so abgedruckt in Buch 2 auf Seite 257.
Die deutsche Marine ist nicht nur geschlagen, sondern auf alle Zeit entehrt, in gleicher Weise durch ihre Niedertracht im Kampfe wie durch ihre Feigheit am Tage ihres Untergangs.
Beiträge wie dieser prägten die Stimmung unter den Offizieren und ihre Erwartungshaltung gegenüber den Engländern. Der Dienst an Bord während der Internierung fand nur halbtags statt. Den Rest der Zeit füllte man soweit möglich mit freiwilliger Arbeit und Nachmittags- und Abendklassen, so zum Beispiel Englisch, Erdkunde, Mathematik, Chemie und so weiter. Dafür wurden sämtliche Bücher auf den Schiffen eingesetzt. Lesen, Schreiben, Musik und anderer Zeitvertreib war ebenfalls stark verbreitet. Die medizinische Versorgung war eher schlecht. Es gab vor allem keinen Zahnarzt. Und da die Mangelernährung zu Skorbut und vermehrten Zahnproblemen führte, wären die Deutschen auch hier auf englische Hilfe angewiesen gewesen. Allerdings halfen die Engländer hier ebenfalls nicht. Die Zahnkranken hielten so lange aus, wie sie konnten, aber viele hielten es nach einer Weile einfach nicht mehr aus und mussten nach Deutschland zurück. All dies sorgte dafür, dass die Mannschaftsstärken immer weiter reduziert wurden und die Schiffe sich langsam in Geisterschiffe verwandelten. Mit englischen Zivilisten, die die Versorgungsboote steuerten, kamen die Deutschen besser aus und ein gewisser Tauschhandel kam in Gang. Wie sah nun die Versorgung im Einzelnen aus? Friedrich Ruge listet die Tages- bzw. Monatsrationen der Matrosen folgendermaßen auf. Täglich 140 Gramm Frischfleisch oder 100 Gramm Büchsenfleisch, 30 Gramm Speck oder Wurst, 30 Gramm Butter bzw. Fett, wobei ein Teil davon an die Kombüse abgegeben werden musste, 20 Gramm Zucker, 600 Gramm Brot, monatlich 1 Kilo Hülsenfrüchte, 1,6 Kilo Mehl bzw. Teigwaren. Auf den Seiten 92-93 führt er weiter aus,
das waren alles Höchstsätze und sie wurden durchaus nicht immer erreicht. So fehlte bei einer Sendung das gesamte Frischfleisch, bei einer anderen 3600 Brote und 15 Tonnen Kartoffeln. Reichlich waren nur Rübenmarmelade, Graupen und Dörrgemüse, das sich ebenso gut als Gericht wie als teeähnliches Getränk oder zur Verlängerung des Pfeifentabaks verwenden ließ. Graupen, die es dreimal in der Woche gab, und Rübenmarmelade passten ganz gut zusammen. Sehr knapp war auch der Nachschub an Rauchwaren und Kantinenartikeln, also Sachen, die man zukaufen konnte. So bestand die ganze Liste der Artikel, die das Verpflegungsamt Wilhelmshaven im Februar liefern konnte, aus Suppenwürze, Salz, Senfgurken in Gläsern, Pickles in Gläsern, Obstkonserven, Wein, Zigarren und Zigaretten.
Mit Fischfang konnte die Verpflegung zeitweise etwas verbessert werden. Gerade bei Rauchwaren, aber auch Seife, waren die Seeleute allerdings auf den Tauschhandel angewiesen. Seife gab es ab Februar nämlich überhaupt nicht mehr aus Deutschland. Auf den Geisterschiffen brachen schnell Ratten- und Kakerlakenplagen aus, die von den Mannschaften bekämpft werden mussten. Die Erfolge hielten sich jedoch in Grenzen. Über die Zeitungen bekamen die Seeleute mit mehreren Tagen Verzögerung mit, wie es um die Friedensbedingungen und die Verhandlungen stand. Die Friedenskonferenz dauerte jedoch viel länger als erwartet. Sie startete erst im Januar 1919 und es dauerte bis Anfang Mai, bis die finalen Friedensbedingungen in den Zeitungen standen. Die Bedingungen waren viel schlimmer als alles, was die Deutschen befürchtet hatten. Für die Marine im Besonderen galten Bedingungen, die Deutschland zu einer drittklassigen Seemacht gemacht hätten. Auf Seite 131 schreibt Friedrich Ruge:
Eins war erreicht. Es bestand völlige Klarheit über den Geist dieses Vertrages und das Schicksal der Flotte. Keine Hoffnung mehr, auch nur ein einziges Boot nach Hause zu bringen.
Gerade Frankreich und Italien, die im Krieg den Schwerpunkt auf das Heer gelegt hatten, waren an der Übernahme deutscher Kriegsschiffe sehr interessiert, trotz der zu erwartenden logistischen Schwierigkeiten beim Betrieb. Die USA und speziell Großbritannien waren von der Vorstellung nicht so begeistert. Die USA wollten kein weiteres Anwachsen der Marinestreitkräfte sehen und Großbritannien wollte seinen Vorsprung auf den Meeren nicht reduziert sehen. Der Streit um die Schiffe sorgte für viel Ärger zwischen den Alliierten. Die deutsche Regierung weigerte sich anfangs, den Vertrag zu unterschreiben. Aber auch hier war die Ankündigung der Alliierten unmissverständlich. Friedrich Ruge schreibt auf den Seiten 132-33:
Unterzeichnete die deutsche Regierung den Vertrag nicht, dann trat wieder Kriegszustand ein. Die Alliierten würden weitere Teile Deutschlands besetzen, der Waffenstillstand würde nicht mehr bestehen, die Schiffe in Scapa Flow konnten weder fechten noch ausbrechen. Das Einzige, was uns blieb, falls die Feindseligkeiten wieder aufgenommen würden, war der Versuch, die Schiffe zu versenken.
Dass die Schiffe bei der Wiederaufnahme der Kampfhandlungen versenkt werden mussten, da sie auf keinen Fall in feindliche Hände geraten durften, war den Offizieren sonnenklar. Viel Zeit wurde in der Geschichtsschreibung darauf verwendet, zu klären, ob und wann Admiral von Reuter den Befehl zur Selbstversenkung bekommen hat. Aber nach dem Selbstverständnis der Marineoffiziere damals war ein solcher Befehl gar nicht notwendig. Dass die Schiffe versenkt werden mussten, war genauso selbstverständlich wie das Grüßen eines Vorgesetzten. Admiral von Reuter machte in seinem Befehl klar, unter welchen Umständen die Selbstversenkung stattfinden sollte und wem er dies ankreiden würde, so abgedruckt bei Friedrich Ruge auf Seite 210.
Es ist meine Absicht, die Schiffe nur zu versenken, wenn der Feind versuchen sollte, ohne Zustimmung unserer Regierung sich in ihren Besitz zu setzen. Sollte unsere Regierung in den Friedensverhandlungen in die Auslieferung unserer Schiffe einwilligen, dann werden die Schiffe ausgehändigt werden, zur dauernden Schande derjenigen, welche uns in diese Lage versetzt haben.
Und in Buch 2 heißt es auf Seite 263:
Admiral Reuter war ein nüchtern denkender preußischer Offizier, der sich leicht ausrechnen konnte, dass die Briten nicht mit immensem Aufwand die Internierung der deutschen Schiffe als erniedrigendes Spektakel inszenierten, um sie wenig später wieder ungeschoren zurück in die Heimat dampfen zu lassen.
Ohne Sprengsätze war die Selbstversenkung nur durch das Öffnen von Ventilen und die Zerstörung von seewasserleitenden Rohren möglich. Die Vorbereitungen waren schwierig, da am Ende kaum noch Besatzung vorhanden war und die Deutschen permanent mit einer Besetzung durch die Engländer rechneten. Hier rächte es sich, dass die Engländer den Kontakt der Deutschen mit der Heimat quasi abgebrochen hatten und die Deutschen nur nebenbei per veralteter Zeitungen informierten. Am Ende befanden sich nur noch 75 Mann auf einem Schlachtkreuzer, 50 auf einem Schlachtschiff und 20 auf einem Kreuzer. Die Lage spitzte sich Mitte Juni zu. Auf Seite 144 schreibt Friedrich Ruge:
Für uns wurde die Lage bestimmt durch die unmissverständlichen Erklärungen der englischen Presse, die sämtlich im gleichen Ton gehalten waren wie ein Artikel in der Times vom 17. Juni 1919, datiert einen Tag früher. Dieser begann: In 5 Tagen von heute an gerechnet wird Deutschland die Bedingungen angenommen haben oder die alliierten und assoziierten Mächte werden wieder den Krieg mit den Waffen beginnen. Der Waffenstillstand ist bereits unter bestimmten Bedingungen gekündigt. Er wird am 21. Juni ablaufen, wenn nicht unterzeichnet wird. Das war deutlich genug. Für uns hieß es, am 21. Juni mittags tritt wieder der Kriegszustand ein.
Laut Ruge wurde er, aber nicht Admiral von Reuter, kurz vor der Versenkung von einem Engländer im Vorbeigehen informiert, dass die Frist bis zum 23. Juni verlängert worden war. Angeblich stand das auch in einer der Zeitungen. Das Vertrauen war aber mittlerweile bei Null angelangt. Außerdem befürchteten die Deutschen, dass die Engländer vorher zuschlagen würden und sie keine Chance mehr zur Selbstversenkung hätten. Zudem fehlte die ganze Zeit die Bestätigung aus Deutschland, dies hätte also auch Propaganda sein können. Überraschenderweise lief am 21. Juni die englische Wachmannschaft zu Schießübungen in die Nordsee aus. Mittags gab Admiral von Reuter das Signal zur Selbstversenkung. Die Reichskriegsflagge wurde ein letztes Mal gehisst und die Mannschaften versenkten ihre Schiffe wie geplant. Danach gingen sie in die Beiboote und steuerten erstmals das Land an. Die wenigen verbliebenen Engländer versuchten, die Deutschen zurück auf ihre Schiffe zu treiben, um die Selbstversenkung zu stoppen. Dabei wurde auch geschossen und es gab 9 Tote und 21 Verletzte unter den Deutschen. Die Deutschen wurden schließlich gefangen gesetzt. Die Behandlung reichte dabei von ordentlich und korrekt, zum Beispiel auf den Schlachtschiffen Sandhurst und Victorious, bis hin zu angedrohten Exekutionen mit bereits angetretenen Erschießungskommandos, wie zum Beispiel auf dem Schiff Spencer. Beim Lesen des Buches von Friedrich Ruge kommt man nicht um den Eindruck, dass speziell die hochrangigen Engländer nichts anderes von den Deutschen erwartet hatten. An Bord der Resolution verlas der Kommandant eine offizielle Mitteilung der britischen Marine, in der den Deutschen Verrat vorgeworfen wurde. Ein deutscher Kapitänleutnant wies diesen Vorwurf zurück. Der englische Kommandant lächelte schief und entgegnete nur, dass er den Befehl habe, diese Nachricht vorzulesen. Und damit war's das dann. Die deutschen Besatzungen wurden als Kriegsgefangene behandelt, obwohl nach Waffenstillständen keine Kriegsgefangenen mehr gemacht werden dürfen. Aber wen interessierte das schon? Nach einem guten halben Jahr in Kriegsgefangenenlagern mit Heereskollegen durften die Seeleute erst im Januar 1920 nach Deutschland, nachdem Deutschland den Versailler Vertrag ratifiziert hatte. Die internationalen Reaktionen waren geteilt. In Deutschland wurde die Aktion sowohl gefeiert als auch verurteilt. Man freute sich, dass die Schiffe den Alliierten nicht in die Hände fielen, aber man warf Admiral von Reuter auch vor, die Wiederaufnahme von Kampfhandlungen riskiert zu haben. Bei seiner Rückkehr wurde Admiral von Reuter allerdings durch Verfügung von Reichspräsident Friedrich Ebert zum Vizeadmiral befördert. Die alliierten Regierungen waren durch die Bank empört und sprachen von Verrat am Geiste des Friedensabkommens. Speziell die Franzosen und Italiener waren enttäuscht, da sie sich einige Schiffe erhofft hatten. Die britische Marine dagegen war beschämt, dass dies unter ihren Augen geschehen war. Aber war sie das wirklich? Im Buch von Nicolas Wolz heißt es, dass Reuter von der Fristverlängerung vermutlich wusste und die Engländer wohl auch wussten, was die Deutschen vorhatten. Die Schießübungen erlaubten den Deutschen, die Selbstversenkung durchzuführen, und die Engländer mussten nun keine Kriegsschiffe mehr an andere Länder verteilen. Höhere britische Offiziere äußerten zudem, dass sie nichts anderes von den Deutschen erwartet hatten. Wie lief die Selbstversenkung nun im Detail ab? Das Signal zur Selbstversenkung kam um 11.20 Uhr Ortszeit. Es dauerte eine Weile, bis es sichtbare Wirkung gab. Nach etwa einer halben Stunde begannen die Schiffe sichtbar zu sinken bzw. Schlagseite zu bekommen. Zu diesem Zeitpunkt begannen die deutschen Besatzungen, ihre Schiffe zu verlassen. Es dauerte bis 14.30 Uhr, bis die britischen Marineeinheiten, die die deutsche Flotte bewachten, den Hafen erreichten und Gegenmaßnahmen einleiteten. Ihre Bemühungen kamen jedoch zu spät. Nur noch die großen Schiffe hielten sich über Wasser und von denen konnte auch nur das Schlachtschiff Baden gerettet werden. 15 der 16 Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer, 5 der 8 Kreuzer und 32 der 50 Zerstörer waren am Ende gesunken. Der Rest war zum Großteil auf Grund gesetzt worden und damit zumindest teilweise beschädigt. Die Kosten für eine Bergung wurden als zu hoch angesetzt, weswegen die gesunkenen Schiffe erstmal ignoriert wurden. Die beschädigten Schiffe wurden repariert und an alliierte Flotten verteilt, aber da es sich hierbei nur um kleine und mittlere Einheiten handelte, war der Effekt auf die Gesamtstärke der Flotten zu vernachlässigen. Im Laufe der kommenden Jahrzehnte wurden die meisten Schiffe gehoben und abgewrackt. Insgesamt 7 Wracks liegen noch in Scapa Flow. Das Schlachtschiff Baden war das einzige Großkampfschiff, das die Briten retten konnten. Es gehörte zur Bayern-Klasse und war damit eins der modernsten deutschen Schiffe. Die Baden konnte bereits im Juli 1919 repariert werden und wurde danach gründlich von der Royal Navy untersucht. Das Schiff wurde jedoch nicht in den Dienst der Royal Navy überführt, sondern als Zielschiff verwendet und dabei im August 1921 versenkt. Die Baden zeigte dabei die Wirkungslosigkeit mittlerer Panzerung, was mit zur Einführung der Alles-oder-Nichts-Panzerungsstrategie auf britischen Schlachtschiffen führte. Der Kreuzer Emden wurde der französischen Flotte übergeben, war jedoch so stark beschädigt, dass er nicht mehr zum Einsatz kommen konnte. Das Schiff wurde für Waffentests verwendet und 1926 abgewrackt. Der Kreuzer Frankfurt wurde an die US Navy übergeben. 1921 wurde er als Zielschiff durch Flugzeugbomben versenkt. Der Kreuzer Nürnberg wurde an die britische Navy übergeben und 1922 als Zielschiff versenkt. Die Zerstörer, die gerettet werden konnten, wurden an die USA, Großbritannien, Frankreich und Japan übergeben. Kein einziges Schiff wurde jedoch lange verwendet. Die meisten wurden 1921-22 als Zielschiffe versenkt, mit der Abwrackung des Kreuzers Emden und eines Zerstörers im Jahr 1926 befand sich kein einziges Schiff der Hochseeflotte mehr irgendwo in irgendeiner Form im Einsatz. Die Reichsmarine wurde im Nachgang ein zweites Mal hart geschröpft. Die Alliierten hatten dem Deutschen Reich eigentlich einige moderne Schiffe als Grundstock für eine Nachkriegsmarine überlassen wollen, doch nach der Selbstversenkung in Scapa Flow wurde der Rest der deutschen Marine nochmal ausgesiebt. Neben der Abgabe aller verbliebenen halbwegs modernen Schiffe mussten zudem noch Hafenanlagen abgetreten werden. Der Reichsmarine blieben nur noch folgende Schiffe: 6 Pre-Dreadnoughts der Deutschland- und Braunschweig-Klasse, 6 alte kleine Kreuzer, 12 Zerstörer, 12 Torpedoboote. Die maximale Stärke der Marine wurde auf 15.000 Mann festgelegt. Zudem gab es strenge Regeln bezüglich Neubau und Ersatz der Schiffe, dazu aber mehr in einer künftigen Episode. Aufgrund in Scapa Flow liegen bis heute die Schlachtschiffe König, Kronprinz Wilhelm und Markgraf, die Kreuzer Brummer, Köln, Dresden und Karlsruhe sowie Teile des Zerstörers S-54. Sie sind so gut wie alles, was von der kaiserlichen Flotte des Deutschen Reiches noch übrig ist.
Ein paar abschließende Worte.
Heute sind die Wracks von Scapa Flow ein Paradies für Taucher und ein Mahnmal aus Stahl und Rost. Sie liegen dort unten, konserviert im Salzwasser, während die Zeit über ihnen einfach weitergezogen ist. Vielleicht ist das die wichtigste Lektion dieser Geschichte. Man kann Schiffe versenken, aber man kann die Ereignisse, die sie dorthin führten, nicht ungeschehen machen. Sie bleiben Teil unserer Geschichte, mal an der Oberfläche, mal tief verborgen auf dem Meeresgrund.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.